Die Dortmund-Woche meldet sich zurück. Unglaublich aber war, das graue Deutschland, das graue Ruhrrevier hat uns wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Samstag gelandet, nachdem ich aus Spanien, aus Marbella zurückgekehrt bin, wo der BVB ja das Wintertrainingslager absolviert hatte. Wir haben ja auch die vergangene Folge, Patrick und ich, da saßen wir uns gegenüber, direkt in Marbella aufgezeichnet. Und Patrick, hallo erstmal. Als ich dann aus dem Flieger gestiegen bin, also mir überkam wettertechnisch schon so ein klein wenig der Blues, das muss ich sagen. Dieses grau verhangene, man braucht es nicht unbedingt, ne?
Nein, das stimmt. Erstmal hallo Olli, freue mich wieder, dass hallo. Wir den Podcast zusammen aufnehmen und ich blicke gerade raus aus dem Fenster bei mir zu Hause in Köln und ja, so ein bisschen blauer Himmel hat sich jetzt irgendwie aus dem Grauen dann doch hervorgeholt, aber es ist ja einfach kalt, grau, regnerisch, also ja. Januar, Februar ist so generell die Jahreszeit in Deutschland, wo ich sage, das mag ich jetzt nicht so gerne, deswegen muss ich sagen, die 8 Tage in Marbella, auch wenn natürlich viele Themen da waren, man natürlich viel gearbeitet hat, aber trotzdem ist das ein anderes Arbeiten, wenn man tagsüber 22 Grad hat und man sich mehrfach Sonnencreme ins Gesicht schmieren muss, also es war schon gut auszuhalten und ich habe da so eine kleine Routine dann auch in Marbella gehabt. Ich bin eigentlich jeden Morgen so gegen kurz vor 8 aufgestanden. Ich weiß, ist nicht sonderlich früh, aber um 8.45 Uhr beginnen bei uns die Konferenzen bei Sport1. Dann habe ich mir die AirPods ins Ohr gemacht, habe mir Sportsachen angezogen und bin ja die gute Dreiviertelstunde, Stunde die Promenade entlang marschiert und habe ja die Konferenz quasi von dort gemacht. Und das war, glaube ich, ein perfekter Start so in den Tag, wenn es noch recht ruhig war, die Sonne gerade schön aufgegangen ist. Also ja, das war schon schön, Olli, muss ich echt sagen. Und ich glaube, du hast es auch genossen, ne?
Ja, in der Tat. Ich bin auch ein paar Mal joggen gewesen auf der Strandpromenade von Marbella, die angelegt worden ist vom ja mittlerweile seit einigen Jahren verstorbenen ehemaligen Präsidenten von Atlético de Madrid, dem legendären Jesús Gil y Gil, der auch Bürgermeister in Marbella war. Ich habe also neben der Arbeit auch ein bisschen was für mich getan und ein Fußballspiel gab es auch, man glaubt es kaum und mit meinen 56, knapp 57 Lenzen und ohne echte Fußballschuhe, also in Joggingschuhen habe ich gespielt, aber ich habe tatsächlich nochmal gespielt, übrigens als Rechtsverteidiger, das muss man kurz unseren Zuhörern erklären, es gibt, wenn Borussia Dortmund ein Trainingslager absolviert, meistens ein Spiel zwischen uns Journalisten und dem BVB-Staff, also da spielen dann die Trainer mit, da spielen die Physiotherapeuten mit, Zeugwart, auch die Kollegen, die für Borussia Dortmund in der vereinseigenen Medienabteilung arbeiten und wir spielen gegeneinander. Ich verrate an dieser Stelle jetzt nicht, das ist eigentlich allererste Journalistenpflicht, das Ergebnis zu nennen.
Lass mal das Ergebnis weg, Olli, ich glaube, das ist besser, das interessiert niemanden.
Nein, weil es täuscht auch über den wahren Spielverlauf hinweg, das muss ich sagen. Wir haben
selten
nicht schlecht
war ein
gespielt.
Spiel so einseitig, ne? Selten war ein Spiel so einseitig, dominierend, gedrückt von uns.
Genau. Aber leider haben wir dann noch ein paar Gegentore kassiert. Unter anderem eins, das muss ich auch sagen, von Christian Schulz, dem BVB-Busfahrer, der ein exzellenter Torjäger ist. Also könnte der BVB sich auch mal überlegen, wenn es da nochmal eine Vakanz vorne im Sturmzentrum gibt.
Ja, nicht schlecht. Also, aber insgesamt muss ich sagen, Olli, immer wieder. Ob
Spieler hinter dem Steuern sitzen.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall immer wieder erstaunlich, muss man einen Hut vorziehen, wie fit an der Kugel Sebastian Gebhardt und Edin Terzic sind, haben ja selbst auch für unsere Verhältnisse höherklassig gespielt, auch Oberliga, Regionalliga und das merkt man einfach, ne, was Spielverständnis angeht, was Passschärfe angeht, was Torabschluss angeht, also das war schon echt cool. Gut, die hatten natürlich auch jemanden im Tor mit Philipp Laux, der in den 90ern selbst beim BVB im Tor war, der Psychologe. Der hatte auch ein, zwei Dinger in der Ecke weggefischt, einen Schuss von zum Beispiel Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten. Also wir konnten eigentlich nur froh sein, dass zum Beispiel Otto Addo nicht mitgespielt hat. Otto hat nämlich ein bisschen Sprunggelenkprobleme und da hat er gemeint, nee, das ist nichts für mich, lasse ich jetzt mal lieber. In Bad Ragaz hat er noch mitgespielt und das ist immer sehr, sehr cool mit anzusehen, wenn er da, weiß ich nicht, gefühlt nicht läuft, gefühlt sich nicht bewegt, aber trotzdem natürlich technisch der Beste ist und alle mit einem einzigen Schritt dann irgendwie ins Leere laufen lässt mit einer Finte. Aber naja, Olli, hat Spaß gemacht in der Sonne, aber ich würde sagen, lass uns nicht zu sehr an dieses Spiel dran.
Nein, zumal auch man ehrlicherweise sagen muss, wenn Edin Terzic, ich glaube, richtig ernst gemacht hätte und nicht mit angezogener Handbremse gespielt hätte, was aber seinen Spieler natürlich niemals durchgehen lassen würde, aber gegen uns hat das getan, dann hätten wir noch höher verloren. Trotzdem, es hat Spaß gemacht und was eigentlich, und deshalb haben wir das auch gleich an den Anfang dieser Folge jetzt gestellt, was eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, uns allen, die wir da waren, nicht nur Journalisten, den Fans auch und allen voran natürlich den Dortmunder Borussen, das ist die Geschichte um Sebastian Haller. Also ihn wieder trainieren zu sehen da in Marbella, das war schon sehr, sehr schön. Und ihn dann in den Testspielen zu sehen gegen Fortuna Düsseldorf einmal, da hat er ja auch ein paar Minuten bekommen. Und dann vor allen Dingen im letzten Testspiel am Freitag gegen den FC Basel, wo ihm, ja, sage und schreibe, ein Hattrick gelungen ist. Also da geht einem regelrecht das Herz auf. Das ist somit die schönste Geschichte, die ich so in den letzten Jahren erlebt habe, wenn man überlegt, woher der Junge kommt. Können uns noch gut erinnern, als damals in Bad Ragaz die Diagnose Hodenkrebs durchgesickert ist und als er sich dann anschließend diesen Behandlungen zwei Operationen, mehrere Intervallen von Chemotherapien unterziehen musste. Damals haben wir überhaupt nicht darüber spekuliert, wie lange das dauern könnte, aber wenn uns jemand gefragt hätte, wie lange wird es denn dauern? Also ich hätte es nie für möglich gehalten, dass er 6 Monate später sich in einer derartigen Verfassung dann präsentiert, wie er es jetzt in Marbella in diesen 9 Tagen da getan hat. Und ja, das ist einfach nur toll. Patrick, gerade auch wenn man gesehen hat, wie er dann gegen den FC Basel sich auch in einem, sicherlich nur einem Testspiel, aber in einem richtigen Spiel wieder behauptet hat im Strafraum und wie er knipst. Geht einem schon ein bisschen das Herz auf, oder?
Ja, total. Also das war schon auch richtig Stürmermanier, ne? Also das muss man schon sagen. Den Elfmeter natürlich wunderbar gemacht, dann Abstaubertor und dann vor allen Dingen dieses dritte Tor, was er so halb mit der Hacke macht. Also so schnell konnte die Basler Abwehr gar nicht blicken. Das Ganze in 7 Minuten, wie sich die Mannschaft allein gefreut hat. Gregor Kobel ist sogar aus dem Tor rausgerannt, bis auf die andere Seite zu ihm nach vorne. Also das war schon wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich würde mal sagen, es ist zwar auf Englisch, aber wir sind ja alle der englischen Sprache mächtig. Wir können mal kurz reinhören, was Sebastian Haller gesagt hat selbst, denn der war nach dem Spiel gegen Basel natürlich mehr als erleichtert.
Sehr gerne.
Sebastian, how was it for you today? It was a great experience, I guess. You came 8 minutes.
Of course, a hat-trick, yeah? You asked me to score a goal, so I tried to do it. So now again, best feeling possible to come back, to score goals, to help the team, to feel the body improve days after day. So I think it's the best thing that I could imagine. You know, not only for me, also for the team, for everyone. So we will try to keep pushing like that, keep working together, and like I said, I hope I can be effective and useful for the team.
What kind of feeling was it when everywhere came to you to celebrate it? I saw Gregor coming out from the goal.
I think it shows the spirit of the team. I think no matter what's happened, you know, we can be in this position. A lot of things can happen on the pitch. We don't forget that we are all humans, and that it's really important for us to stick together, to show that the partner counts also. So they came to me because they knew that it wasn't an easy situation, and it knew that also for a striker to come back and score goals is the best feeling ever. So yeah, I appreciate this. They were happy for me, and I hope I can score more goals for them.
Ja, wir hörten einen Sebastian Haller, der dankbar ist, dass er es bis hierhin so weit wieder geschafft hat, wieder auf dem Platz zu stehen, dass er wieder in der Lage ist, Fußball spielen zu können, nachdem er die schwerste Zeit seines Lebens durchlebt hat, durchlitten hat. Aber auch das muss man immer wieder sagen, wenn man jetzt sagt, wie kann das sein, dass der jetzt schon wieder in einer so guten Verfassung ist. Er hat, und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, er hat auch in den Phasen, wo er sich diesen Behandlungen, die ja manchmal also an Torturen erinnern, was die Auswirkungen auf den Körper angeht. Also so eine Chemotherapie beispielsweise, die fördert so ziemlich alles zutage, was man sich an Schmerzen und an Unwohlsein nur vorstellen kann. Er hat trotzdem versucht, nicht allzu viel Kraft zu verlieren, hat immer wieder Übungen gemacht, hat versucht, ein bisschen Rad zu fahren, damit er nicht bei Null anfangen muss. Er hat dann auch noch gesagt beispielsweise, dass diese Trainingseinheiten, die er dann auch wieder mit der Mannschaft absolviert hat, damit hat er ja schon vor der Abfahrt nach Marbella begonnen, diese Trainingseinheiten, die sind natürlich extrem schmerzhaft für ihn und er spürt dann auch anschließend immer, wie sein Körper müde ist. Aber er sagt, diese Schmerzen, die sind es mehr als wert, weil nur das ist der Weg, den ich beschreiten kann, um wieder der Alte zu werden, um möglichst schnell der Mannschaft wieder zu helfen. Und ich glaube, wenn es nach ihm geht, dann könnte ihn Edin Terzic wahrscheinlich gegen den FC Augsburg schon im Hinblick auf die Startelf einplanen. Also der ist auch richtig heiß, der ist ehrgeizig, der brennt darauf, endlich auch sein erstes Pflichtspiel für Borussia Dortmund zu machen. Allerdings, Patrick, ich glaube, man wird auch jetzt die kommenden Tage bis zum Augsburg-Spiel am Sonntag noch sehr genau beobachten, wie kommt er auf dem Trainingsplatz klar mit den Belastungen, die jetzt ja zunehmend gesteigert werden. Und das hat er ja auch selber gesagt uns. Es wird natürlich auch immer wieder die medizinische Abteilung mit einbezogen. Also es gibt dann schon ein sehr genaues Monitoring, um dann letztendlich größtmögliche Gewissheit zu haben, wenn denn eine Entscheidung ansteht, sitzt er auf der Bank, wovon wir alle ausgehen, gegen den FC Augsburg, kommt er vielleicht im Verlauf des Spiels rein. Oder wer weiß, vielleicht spielt er sogar von Beginn an.
Ja, also ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass Youssoufa Moukoko, über den wir gleich auch nochmal ausführlich reden und seine Situation, dass er starten wird, Sebastian Haller dann, da würde ich eigentlich sogar auch davon ausgehen, seine Einsatzchance bekommt gegen Augsburg, auch wenn das nur ein paar Minuten sind zu Hause im Heimspiel, weil diese ganze Geschichte, Applaus vielleicht das erste Mal vor der Süd in Dortmund, das gibt ihm natürlich auch ein positives Gefühl. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das am Ende geben wird, dazu kommen wird. Die Mannschaft hat jetzt ein paar Tage frei bekommen. Samstag, du hast es angesprochen, ist sie ja gelandet in Dortmund. Alle ganz gut gelaunt, aber platt. Ich habe auf dem Rückflug zum Beispiel nochmal mit Nico Schlotterbeck gesprochen, auch Moukoko, die alle von sich aus gesagt haben, boah, das steckt mir oder uns jetzt schon in den Knochen. Also wir freuen uns jetzt auch mal, dass wir ein paar Tage durchschnaufen können bis Dienstag, dann wird das Training, die Vorbereitung auf Augsburg wieder voll aufgenommen und am Sonntag ist ja dann das Spiel gegen den FC Augsburg, aber ja, dann sind wir eben gespannt, ob diese ganzen Trainingsinhalte, ob die Dinge, wie das Edin Terzic selbst immer sagt, dann auch mit Leben gefüllt werden. Und wir können ja mal so ein bisschen darauf eingehen, Olli, was denn so die Schwerpunkte im Trainingslager in Marbella waren. Wir haben es letzte Folge schon mal ein bisschen angesprochen, so als Ausblick für Marbella. Standards natürlich, Defensivschwäche, die vielen Gegentore, dass man daran arbeiten möchte.
Genau.
Und es sind ein paar Punkte, wir haben mit Edin Terzic ja gesprochen, auch so als Gesamtfazit, es sind ein paar Punkte, die durchaus gefruchtet haben, gerade wenn man sich mal die Standards anguckt, zwei Standardtore quasi in den Testspielen, also das ist schon eine Sache, wo man am Ende sagt, wenn wir das mit in die neue Saison, also in die neue Saison, in den Restart, in den Neuauftakt quasi nehmen können, dann wäre man, glaube ich, schon sehr guter Dinge, ne?
Definitiv. Auffällig fand ich auch, dass bei diesen Standards, die thematisiert worden sind, auf und neben dem Platz, auch in relativ vielen Sitzungen, die es in Marbella im Mannschaftshotel im Don Pepe Gran Melia gegeben hat, dass Armin Reutershahn, das ist der neue Co-Trainer, auch er ein sehr erfahrener Mann, der die Nachfolge sozusagen angetreten hat und der sofort, genauso wie es Peter Hermann auch vorher für sich als einen Kern seines Bereichs ausgemacht hatte, sich auf dieses Thema Standardsituationen gestürzt hatte. Und das gilt sowohl für offensive Standards. Patrick hat es gesagt, auch da konnte man schon einige positive Effekte in den beiden Tests gegen Düsseldorf und Basel erkennen, aber auch defensive Standards. Auch daran wurde gearbeitet, da hat es ja häufig auch in der Hinrunde ein paar Mal an der entsprechenden entsprechenden Abstimmung defensiv gemangelt. Also das war ein Schwerpunkt, das Defensivverhalten insgesamt war ein Schwerpunkt, Zweikampfverhalten, Zweikampfschulung. Die Einheiten in Marbella sind auch häufiger mal unterbrochen worden. Dann wurden Korrekturen vorgenommen, sei es durch Reutershahn oder sei es aber auch durch Edin Terzic selbst. Und in der zweiten Hälfte dieser Trainingswoche, dann wurde natürlich auch der Fokus auf das Offensivverhalten gelegt. Auch da gibt es ja auch Verbesserungsbedarf. Julian Brandt hatte das mal ganz gut gesagt in einer der Medienrunden. Also er sagte, es sei ja nicht so, dass die Mannschaft kein Potenzial hätte, um sich Torchancen herauszuspielen. Aber oftmals wäre es auch so gewesen, dass die Entschlossenheit, den letzten Pass zu spielen, gefehlt hätte. Daran wurde entsprechend gefeilt. Das Ganze in einer Atmosphäre, die man durchaus als intensiv bezeichnen kann. Und als Oberbegriff über dieses Trainingslagers würde ich dann nochmal Konkurrenzkampf nennen beziehungsweise schreiben. Denn darauf, und das hat Edin Terzic eigentlich schon zu Beginn des Trainingslagers erklärt, darauf hat er großen Wert gelegt, dass die Spieler auch genau wissen, also die Karten werden neu gemischt. Hier kann sich jeder für eine Startelf gegen Augsburg empfehlen. Und dazu will er natürlich auch auf dem Trainingsplatz was sehen. Und da war auch durchaus Dynamik zu erkennen, Patrick, fand ich.
Total. Also Edin hat es ja selbst auch gesagt, es war sehr, sehr viel Zug drin. Es wurde lautstark kommuniziert. Man hat schon gemerkt, dass da auch so eine neue Schärfe jetzt, sage ich mal, drin ist, dass die Spieler sich alle anbieten, alle zeigen wollen. Und wir können es ja mal kurz anreißen. Du hast es eben gesagt, neuer Konkurrenzkampf. Wir hatten jetzt 28 Spieler dabei in Marbella. Eigentlich niemanden, wie es so gerne mal gemacht wird, auch im Sommer vielleicht, dass einer aus der Jugend irgendwie hochgezogen wird. Nein, also das waren komplette Spieler aus dem Profikader, 28 Spieler, davon drei Torhüter, also sind wir bei 25 Feldspielern. Gut, einer hat sich verletzt, auf den wir gleich zu sprechen kommen, Thomas Meunier. Aber insgesamt ist es natürlich auch ein Fingerzeig in Richtung Auftakt dann gegen Augsburg. 20 Spieler darf man da für den Bundesliga-Kader nominieren. Und da kann es durchaus den ein oder anderen überraschenden Namen geben, der vielleicht auf der Bank sitzt. Also wir können es ja mal ein bisschen durchgehen. Karim Adeyemi, bisher noch kein einziges Bundesliga-Tor gemacht. Ja. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Anthony Modest als ein Beispiel, der sich das auch alles andere oder anders vorgestellt hat, sein Wechsel dann von Köln nach Dortmund, zwei Tore, bislang in der internen Hierarchie, jetzt auch durch die Haller-Rückkehr ein bisschen abgerutscht auf Rang 3. Man hat einen Gio Reyna, über den wir auch gleich nochmal sprechen werden, der sich noch nicht so richtig angeboten hat. Also es gibt da schon den ein oder anderen Namen, Hazard, Malen, also ich bin da wirklich gespannt, wen denn da Edin am Ende streichen wird, streichen muss und das... Ja. Wird er zwangsläufig tun müssen. Also da kann es schon den ein oder anderen prominenten Namen geben. Und das ist eine Geschichte, die man, glaube ich, in Dortmund auch haben will und vielleicht auch ein Stück weit vermisst hat, wenn man auf diese ganzen Verletzten vor allen Dingen blickt. Das darf man ja auch nicht vergessen, der Hinrunde, was da immer wieder für eine Stückzahl an Spielern auch gefehlt hat, ne?
Ja, definitiv. Und ich denke, allein aus der Tabellensituation, so wie sie sich aktuell leider Gottes aus Dortmunder Sicht darstellt, mit diesem Rückstand, den man aufholen muss auf insgesamt gleich 5 Mannschaften, die vor dem BVB spielen, da ist es zwingend notwendig, dass eine neue Dynamik in der Mannschaft entsteht. Und die kann eigentlich nur auch durch Reibung entstehen, sprich durch Konkurrenzkampf. Um nochmal das so ein bisschen zu vertiefen, was Patrick eben angerissen hat, wer möglicherweise eine böse Überraschung erleben könnte, wer sich möglicherweise auch eine positive Überraschung verdient hat, den man vorher so gar nicht oder nicht so richtig auf dem Zettel gehabt hat, haben wir mal dieses beliebte Spielchen gemacht, was Journalisten sehr gerne spielen, aber ich glaube, für euch Fans ist das auch nicht so uninteressant. Wir sind mal so ein bisschen in uns gegangen, Patrick und ich, und haben aus dieser Rückrundenvorbereitung, auch wenn es ja keine richtige Rückrunde noch nicht ist, wir haben mal versucht, so ein bisschen die Gewinner und die Verlierer herauszufiltern. Patrick, wolltest du anfangen?
Ja, du, können wir gerne machen. Nämlich jetzt mal den, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben, den können wir ganz kurz anreißen als ein klarer Gewinner für uns. Und das wahrscheinlich, haben wir eben gesagt, die schönste Geschichte auch des Trainingslagers, die, glaube ich, auch dem BVB insgesamt gut getan hat. Wir haben den Moukoko-Poker, wir haben die Reus-Geschichte, das haben wir ja auch thematisiert unter der Woche, dass Marco Reus recht unzufrieden ist aufgrund der offenen Vertragssituation und all diese in Anführungszeichen negativen Geschichten, die wurden natürlich überstrahlt dann von dieser positiven Geschichte mit Sebastian Haller, der klare Gewinner dieses Trainingslagers. Er ist zurück, er strahlt um die Wette mit den Kollegen. Ja. Er hat gegen Düsseldorf 17 Minuten gespielt, er hat einen Hattrick dann in nur 7 Minuten gegen Basel gemacht und hat jetzt ganz gute Ansprüche, im Spieltagskader zu sein und da vielleicht auch einen Einsatz zu haben, dann gegen Augsburg. Also das für mich oder für uns ganz klar ein Gewinner.
Definitiv ein Gewinner, vielleicht noch ganz kurz, weil wir ja schon ausführlich über ihn gesprochen haben, ganz kurz in diesem Zusammenhang. Sebastian Haller ist natürlich ein Stürmer, den man für den Fußball, der Edin Terzic spielen will, dem Edin Terzic vorschwebt, auch im Hinblick auf den Rest der Saison. Also mit einem Stoßstürmer, der extrem wichtig ist. Und deshalb, glaube ich, sollte man jetzt auch gar nicht mal, auch wenn es natürlich spannend ist und ein sehr, sehr tolles Erlebnis sein wird, sollte er tatsächlich gegen Augsburg zum Einsatz kommen. Wow, also da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber man sollte jetzt nicht nur das Augsburg-Spiel diesbezüglich im Kopf haben, sondern es geht natürlich darum, ihn möglichst schnell in die Verfassung zu bringen, dass er immer spielen kann, dass er regelmäßig spielen kann, denn dieser Stürmertyp von der Position her, die er sicherlich besser als ein Youssoufa Moukoko im Einspitzensystem ausfüllen kann, selbst wenn Youssoufa Moukoko sich formtechnisch stabilisieren sollte, der ist extrem wichtig für den BVB. Also ganz klar, der Gewinner, der alles überstrahlt mit dieser wunderschönen Geschichte, die er da jetzt in Marbella geschrieben hat, drücken wir ihm weiterhin die Daumen. Sebastian Haller, machen wir mal mit anderen Gewinnern weiter. Und das sind Gewinner, die jetzt nicht so sehr im Fokus standen. Ein Gewinner, ich kann es mal vorher sagen, ist natürlich, wenn wir uns Gewinner und Verlierer ausdenken, jeder macht dann, wenn wir die Podcast-Folge vorbesprechen, jeder macht dann so Vorschläge. Ein Vorschlag, der kam von dir, Patrick. Mo Dahoud, warum?
Ja, also ich finde, dass er durchaus ein Gewinner aktuell beim BVB ist. Wir erinnern uns ja zurück, damals fast zeitgleich mit Jamie Bynoe-Gittens diese schwere Schulterverletzung zugezogen. Er war nämlich auch kurz davor, sonst auch in den Kader für Katar, für die Weltmeisterschaft zu kommen, weil auch Hansi Flick große Stücke auf ihn hält. Es gab auch einen Austausch zwischen Hansi Flick und Mahmoud Dahoud, auch in der Phase, wo er eben verletzt war, wollte auch Flick wissen, wie es ihm geht. Jetzt mittlerweile ist er zurück, hat sich zurückgekämpft, hat die Zeit dann eben voll genutzt, dass er an seiner Fitness arbeitet und man sieht's im Trainingslager in Marbella, also von Trainingsrückstand ist eigentlich nicht zu spüren. Also der ist in einer super Verfassung. Er durfte zum Beispiel in dem einen Testspiel gegen, das darf ich nicht vertauschen, ich meine gegen Düsseldorf war es starten. Im anderen Testspiel gegen Basel hat dann eben Sally Özcan angefangen. Die zwei duellieren sich ja ohnehin so ein bisschen den Platz auch im Mittelfeld. Edin Terzic versucht ja aktuell auch ein neues System zu implementieren, ein 4-1-4-1-System. Mit einem klaren Sechser hinten, da ist dann eben die Frage, wer diese Rolle bekleidet, ob das Özcan ist, der einerseits der klare Abräumer ist, oder eben ein Mo Dahoud. Ich finde eben, Mo Dahoud ist insofern ein Gewinner, weil er dem BVB eine neue Note gibt, eine neue spielerische Note. Ich sehe ihn auch ja so ein bisschen nicht als klassischen Sechser, sondern auch als eine Art Achter, der technisch extrem stark ist, genau, der physisch stark ist, der dem BVB-Spiel auch eine neue spielerische Note geben kann. Und das hat in manchen Momenten auch gefehlt, dass einer vielleicht mal von hinten heraus eine Situation löst, den entscheidenden Pass spielt. Und das traue ich Mo Dahoud absolut zu. Und deswegen ist er für mich ein Gewinner und wird auch eine Bereicherung für den BVB sein.
Denke ich auch. Und Mo Dahoud ist auch jemand, auch wenn das zuletzt, war dann ja auch ein paar Mal von Verletzungen heimgesucht, nicht so hat zeigen können. Jemand, der beispielsweise über einen sehr ordentlichen Offensivkopfball verfügt. Also insofern schauen wir mal, was die Zukunft für Mo Dahoud bereithält. Ich habe auch gesagt, als wir über die Gewinner gesprochen haben, mir ist jemand in Marbella aufgefallen, den ich durchaus in dieser Kategorie Gewinner sehe. ein nach wie vor sehr, sehr junger Spieler, allerdings auf einer Position, für die es nicht so viele gibt, die sie ausfüllen können, nämlich Tom Rothe. Tom Rothe hat mir sehr gut gefallen, speziell in dem letzten Test am Freitag gegen den FC Basel. Mike Thulberg, der U19-Trainer von Borussia Dortmund, hatte über ihn mal gesagt, also der ist ein physisches Wunder. Er ist tatsächlich körperlich extrem stark und er verkörpert eigentlich, finde ich, fast alles, was man sich von einem modernen Außenverteidiger wünscht. Also er ist nicht langsam, er ist ausdauerstark, er ist spielintelligent. Er kann gut flanken, auch das hat er unter Beweis gestellt, hat ja einen Treffer dann für Sebastian Haller vorbereitet und gleichzeitig ist er mit 1,92 Meter fast schon Gardemaß auch prädestiniert, wenn es darum geht, gegnerische Flanken zu verteidigen. Also Tom Rothe hat da, finde ich, seine Chance genutzt. Hinzu kommt, dass Rafa Guerreiro zurzeit angeschlagen ist und ich jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck hatte, als ob Edin Terzic mit Marius Wolf aktuell auf einer Außenverteidigerposition plant. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber vielleicht wäre Tom Rothe ja einer der Überraschungsgewinner dieses Trainingslagers. Auch im Hinblick auf den Wiederbeginn der Bundesliga.
Also das kann auf jeden Fall sein. Beim BVB hält man ja immer noch sehr große Stücke auf ihn. Gibt sogar die ein oder andere Stimme im Verein, die sagt, das ist einer der besten Linksverteidiger, die wir in der Jugend überhaupt hatten beim BVB. Er hat ja hier und da sein Können schon mal aufblitzen lassen. Und von dem erhofft man sich natürlich auch in der Rückrunde, dass er sich anschickt, da Druck auch auszuüben auf Rafa Guerreiro. Die Zukunft ist ja weiterhin unklar. Wir haben es ja im letzten Podcast auch auf der Fanfrage versucht zu beantworten, dass ja wir auch so ein bisschen davon ausgehen, dass es im Sommer dann zur Trennung mit Guerreiro und dem BVB kommen wird. Ja. Und dann ist natürlich auch ein Tom Rothe, der von hinten Druck ausübt. Klar, man wird auf der Position sich verstärken, man wird einen gestandenen Linksverteidiger holen. Aber trotzdem kann das jetzt eine entscheidende Phase auch für Tom Rothe sein, der sich so ein bisschen zeigen kann. Und ja, also ich gehe da durchaus mit. Dein Vorschlag Rothe, mein Vorschlag Dahoud plus Haller. Ich glaube, das sind drei Spieler, die man durchaus als Gewinner dieses Trainingslagers nehmen könnte.
Kommen wir zu der Rubrik, die weniger angenehm sind für die Spieler, die wir jetzt ausgewählt haben, wobei man natürlich logischerweise immer sagen muss, das ist nicht in Stein gemeißelt. Journalismus und auch gerade Sportjournalismus lebt von der täglichen Beobachtung und die kann in ein paar Tagen auch schon wieder eine andere sein. Trotzdem, die Spieler, die momentan ja so ein bisschen problematisch wirken, nicht nur auf uns, die gab's in Marbella auch. Und wir fangen mal mit jemandem an, der sicherlich eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich hat, der eine lange Verletzung erstmal auskurieren musste. Dann sah es so aus, als ob er die Verletzung jetzt gerade rechtzeitig auskuriert hat, um sich einen großen Traum bei der Fußball-Weltmeisterschaft erfüllen zu können. Ja, und dann reist er voller Hoffnung nach Katar mit dem US-Team. Ihr wisst, wen wir meinen jetzt. Und spielte dann auf einmal keine Rolle. Die Rede ist von Gio Reyna. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Patrick, und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du teilst ja dieses Gefühl, diese WM, die nun wirklich alles andere als so verlaufen ist, wie er sich das erhofft hatte, Gio Reyna, die wirkt bei ihm regelrecht nach.
Ja, die wirkt nach. Also das merkt man, das hängt eben schon noch in den Klamotten. Er soll ja auch kurz vor dem Rauswurf gestanden haben, also es ist dann ja auch über mehrere Medien, wir hatten am Ende auch die Bestätigung erhalten, nachdem wir recherchiert haben, dass es sich um diesen Spieler gehandelt hat, denn Greg Berhalter, der US-amerikanische Nationaltrainer, der hat zugegeben vor einigen Wochen mal in einem Meeting, ich glaube da ging es um Leadership, da hat er gesagt, dass wir einen Spieler hatten, der so ein Stück weit auch die Energie gezogen hat in der Mannschaft und man eigentlich schon sich einig war, dass man den zurückschicken wird und am Ende hat sich rausgestellt, es war Gio Reyna.
Ja.
Und man merkt, dass diese ganze Geschichte an dem Jungen nicht spurlos vorbeigeht, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, das ist ein unglaublich talentierter Spieler, der schon viele, viele tolle Momente auch im Trikot des BVB hat. Ich denke da an das ein oder andere Champions League Spiel zum Beispiel, auch in der Bundesliga, wo er wirklich begeistert hat und Spaß gemacht hat und dann kommen so viele schwere Verletzungen, du fällst in ein Loch, wahrscheinlich auch mental, das ist enorm schwer für einen jungen Spieler auch damit umzugehen und dann kommt diese WM in Katar, du hast da angesprochen, wo man sich als talentierter Hoffnungsträger auch selbst einige Hoffnungen macht und dann kommst du nicht so richtig zum Zug, dann gibt es die Thematik, auf die wollen wir gar nicht so krass eingehen, aber der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass dann die Eltern, auch die Mutter sich eingeschaltet hat. Wir dürfen nicht vergessen, Greg Berhalter ist der Trauzeuge von Claudio Reyna, also dem Papa von Gio, die früher zusammen im US-Team gespielt haben. Gibt aktuell einen offenen Fall. 1991 soll Greg Berhalter seine heutige Frau mal getreten haben und das Ganze wurde anonym zunächst zur Anzeige gebracht. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es die Mutter von Gio Reyna war, die das Ganze gemacht hat. Also ein ziemliches Theater, was, glaube ich, auch dem Spieler nicht ganz so gefällt. In Marbella hat er von Anfang an gesagt, dass er dazu sich nicht äußern möchte. Keine Fragen zur WM und auch zu dieser Geschichte. Also das ist schon alles nicht ganz einfach. Und in dem Moment ist eben auch Edin Terzic gefragt, der viele, viele Gespräche mit diesem Jungen geführt hat, auch führen wird. Und aktuell muss man sagen, er ist ein Verlierer dieser Vorbereitung in Marbella. Denn auch in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat das nicht so richtig nach Leichtigkeit ausgesehen, nicht locker gewirkt. Auch in der Medienrunde hat er so ein bisschen kryptisch, finde ich, gesprochen, auch auf eine Frage, die eigentlich einfach zu beantworten ist. Was sind deine Ziele? Was hast du noch vor mit dem BVB? Und da meinte er so, ja, irgendwie keine Ahnung. Also das ist schon so ein bisschen eine Situation jetzt, die echt nicht so ganz einfach ist. Und deswegen haben wir den als einen Verlierer genannt.
Ja, man merkt natürlich gerade auch bei jungen Spielern, wir sprechen ja nachher noch über Youssoufa Moukoko, dass es für die nicht ganz so einfach ist, wenn um sie herum viele Themen eine Rolle spielen, die dann auch so ein bisschen die Konzentration vom Fußball abziehen. Das führt auch ein bisschen zu einer, ja, ich nenne es mal fast schon mentalen Verkrampfung bei dem einen oder anderen. Und diesen Eindruck hat Gio Reyna da leider Gottes erweckt derzeit. Es gibt aber weitere Spieler bei Borussia Dortmund, die derzeit, nicht unbedingt die positivste Ausstrahlung haben. Und einer davon ist zweifelsfrei Anthony Modest. Anthony Modest ist auch ein Verlierer der letzten Tage aus eigentlich verschiedenen Gründen. Da ist zum einen mal die für ihn sicherlich unbefriedigende, ich sage immer Hinrunde, ihr wisst, was ich meine, obwohl die Hinrunde noch nicht komplett fertig gespielt ist, sondern es nur 15 Spiele gegeben hat. Anthony Modest, die Geschichte ist ja bekannt, spät verpflichtet worden vom BVB nach der Allaire-Erkrankung und dann stellte man relativ schnell fest, dass die kritischen Stimmen, die vorher gewarnt hatten, oh, das ist aber ein Stürmertyp, der nicht unbedingt zum Spielsystem des BVB passt, dass die durchaus recht behalten haben sollen. Also der lief in Räume, in die kein Ball kam, Kombinationsspiel mit Anthony Modest, Fehlanzeige, Probleme. Edin Terzic hat immer gesagt, ja gut, aber die Mannschaft muss sich natürlich auch an die Spielweise von Toni Modest anpassen. Ich finde, die Mannschaft hat sich bemüht. Ich finde auch, dass Toni Modest selbst das Bemühen nicht so richtig abzusprechen ist, sich in Dortmund anzupassen. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, das passt einfach nicht. Und jetzt ist halt die Frage, nachdem Sebastian Allaire wieder auf dem Sprung ist, Gott sei Dank, Moukoko oder Anthony Modest nicht, logischerweise, sondern also Moukoko oder Allaire und Modest, ich weiß nicht, wie du es siehst, spielt in den Überlegungen da, glaube ich, nur noch eine untergeordnete Rolle.
Ja, genau, also wie vorhin angedeutet, mehr oder weniger Stürmer Nummer 3 in der Hierarchie abgerutscht, tut sich immer noch so richtig schwer, auch mit der Spielweise des BVB und ja, jetzt hat er mehr oder weniger zwei Stürmer vor sich. Auf der einen Seite Moukoko, auf der anderen Seite Haller, der jetzt zurückkehrt. Und das ist natürlich keine einfache Situation für ihn. Klar ist eigentlich, auch wenn das noch keiner offen ausgesprochen hat, dass sich im Sommer dann die Wege wieder trennen werden. Da bin ich gespannt, in welche Richtung es sich drehen wird, dann auch für Modest selbst. Aber das ist natürlich eine Situation, die für ihn nicht einfach ist. Und deswegen haben wir ihn als Verlierer dieses Trainingslagers dann in diese Sparte mit aufgenommen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal zur dritten Person, die wir in diese Kategorie mit reinnehmen. Und das ist jemand, der in der Mannschaft durchaus ein gewichtiges Wort zu sagen hat, der auch dem Mannschaftsrat angehört und der, wie ich finde, auch dem Kicker ein sehr interessantes Interview in Marbella gegeben hat. Die Rede ist von Emre Can. An der Stelle kann man ohnehin mal ein bisschen Werbung machen. Es sind viele spannende, interessante Interviews geführt worden. Vielleicht habt ihr meins schon gelesen mit Julian Brandt. Olli, du hast ein sehr interessantes Interview geführt mit Niklas Süle, was man auch nachlesen kann, wo viele spannende Aussagen mit drin sind. Die Ruhrnachrichten haben mit Mahmoud Dahoud gesprochen, die Watz mit Nico Schlotterbeck. Also da war schon ein bisschen was dabei. Ein bisschen Lesestoff auch bei den Kollegen für die nächsten Tage. Ja, und Emre Can war da schon auch sehr selbstkritisch und hat schon gesagt, dass er von sich selbst natürlich auch für die Rückrunde sich mehr erhofft, dass er vielleicht auch manchmal einfachen Fußball spielen soll, hat aber auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er im Ausland ein höheres Standing hat als in Deutschland selbst. Das ist eine Aussage, die ich interessant finde, weil ich glaube, so geht es oft auch dem ein oder anderen Kollegen. Ich sage zum Beispiel mal Toni Groß, der im Ausland spielt und ein unglaubliches Standing hat und vielleicht bei uns in Deutschland immer noch so ein bisschen als dieser Querpass-Toni haften geblieben ist. Aber ja, Emre Can, der hat's Olli natürlich enorm schwer. Wir haben gesprochen über dieses 4-1-4-1-System, was Edin Terzic spielen lassen möchte. In der Innenverteidigung sind mehr oder weniger Süle, Schlotterbeck, Hummels eigentlich die Nase vorn haben, auch von einem Emre Can. Er ist natürlich sehr vielseitig einsetzbar, kann auch mal auf die Außen weichen, aber die Position jetzt auf der 6 mit Özcan ist normalerweise gesetzt. Davor dann in der Regel Julian Brandt, Jude Bellingham, Marco Reus, vielleicht auch ein Dahoud. Also das ist so nicht ganz einfach, wohin mit dem. Da bin ich echt gespannt, wohin das in den nächsten Wochen geht. Wobei ich finde, Olli, er ist jetzt zwar bei uns in der Kategorie Verlierer, konnte sich nicht so richtig aufdrängen, aber ich glaube, es wird da auch wieder Momente geben, in denen Emre Can gebraucht sein wird, in denen Emre Can auch gute Spiele machen wird. Also es ist schon auch ein Spieler, der in gewissen Phasen natürlich wichtig sein kann für den BVB.
Definitiv, es hat ja auch diese Spiele in dieser Saison durchaus schon gegeben. Ich erinnere hier beispielsweise an den sehr, sehr starken Auftritt, wenn er auch dann ergebnistechnisch nicht ganz von Erfolg gekrönt war, dann kann Erling Haaland bei Manchester City. Da hat er auf der 6 gespielt und davor hat es dann noch zwei Achter gegeben, die sozusagen zusätzlich noch mit abgesichert haben. Und da hatte er ein klar umrissenes Aufgabenfeld und dieses Aufgabenfeld hatte er zur vollsten Zufriedenheit eigentlich bearbeitet. Es ist fast schon ein bisschen tragisch, dass Emre Can leistungstechnisch, wie gesagt, das hat er ja auch selbstkritisch angemerkt jetzt, leistungstechnisch es nicht geschafft hat, öfter zu spielen. Denn ich glaube, das ist einer wäre, der der Mannschaft als Typ guttun würde. Er kann unbequem sein, er kann den Mitspielern auch mal was sagen, wenn die sich fehlverhalten. Da ist er sich nicht zu schade für. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch immer nur dann und du kannst diese Persönlichkeit, vielleicht auch die Führungsstärke, die irgendwo in ihm schlummert, natürlich nur einbringen, wenn deine eigenen Leistungen über Fehler und Tadel erhaben sind und das sind sie bei Emre Can leider nicht und deshalb, wie gesagt, haben wir ihn in diese Kategorie Verlierer eingeordnet. Aber das ist, wie gesagt, natürlich nur so ein kleines Spielchen von uns, beliebtes Journalistenspielchen, gebe ich gerne zu, das wir hier jetzt gemacht haben. Das kann natürlich, die Saison geht dann ja am Sonntag weiter mit dem Heimspiel gegen Augsburg und sie geht gleich mit einer englischen Woche weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann nach jedem Spiel neue Gewinner, neue Verlierer geben wird. Also die Halbwertszeit dieser Rubrik, die wir jetzt heute hier mal eingebaut haben in die Dortmund-Woche, die ist in der Regel nicht sonderlich hoch. Trotzdem, es ist eine wichtige Bestandsaufnahme, wenn man verstehen will, wie steht es derzeit um die Mannschaft von Borussia Dortmund. Ich muss grundsätzlich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, mit welcher Attitüde die Truppe aus dieser Winterpause herauskommen wird. Ich meine, es ist klar, man hat bestimmte Probleme, die schleppt man mit sich rum, die können nicht von heute auf morgen gelöst werden. Es gibt auch Verletzungen nach wie vor, die so ein bisschen den Restart erschweren könnten. Eine davon, Patrick, Thomas Meunier, auch er hat sicherlich in der Hinrunde nicht das gebracht, was die Verantwortlichen sich von ihm versprochen hatten und die Fans auch nicht. Aber er ist ein erfahrener Außenverteidiger. Eigentlich jemand, der ja, vom Potenzial her seinen Stammplatz beim BVB sicher haben sollte. Aber auch auf Bezug seiner Person gab es immer mal wieder Nebengeräusche. Es gab Spekulationen über einen Wechsel. Jetzt ist er momentan gerade verletzt. Und natürlich ist die Überlegung immer wieder da, weil er noch nicht so hundertprozentig, nachdem er vom PSG kam, den Erwartungen entsprechen konnte, dass man diese Position langfristig wieder neu besetzen wird. Und dadurch, dass er jetzt ausfällt, gibt es durchaus Gerüchte, dass es eventuell sein könnte, dass Borussia Dortmund möglicherweise in den kommenden Tagen, Wochen noch reagiert. Weißt du was darüber, Patrick?
Ja, das wollen wir so ein bisschen versuchen rauszufinden und zu thematisieren. Die Rede ist natürlich von Thomas Meunier, Muskelfaserriss in der Wade. Das können schon ein paar Wochen sein, Olli, oder? Also der BVB hat zwar keine Diagnose oder keine Ausfallzeit bekannt gegeben, aber was schätzen wir, was schätzt man da? Also normalerweise so ein Muskelfaserriss in der Wade, das ist ja auch immer ein bisschen komplizierter als im Oberschenkel. Das kann schon mal 4, 5, 6 Wochen dauern, ne?
Ja gut, dann das ist, gibt es in der Tat, es kann gut gehen und es kann auch nach 2 Wochen schon wieder soweit sein. Das Problem ist nur, es geht direkt mit englischen Wochen los und das hat zur Folge, es gibt relativ wenig Gelegenheiten für Spieler, die dann aus einer Verletzung herauskommen, auch mit der Mannschaft oder mit dem kompletten Kader richtig zu trainieren. Das erschwert dann so ein bisschen die Eingewöhnung. Also schauen wir mal, wünschen wir ihm alles Gute. Nur wie gesagt, es gibt dann natürlich auch schon Gerüchte, dass Borussia Dortmund diesbezüglich etwas tun will. Und ein Name, der da eine Rolle spielt, eigentlich eine Rolle spielt im Hinblick auf die generelle Zukunft, also ab der kommenden Saison, ein Name ist der eines hochveranlagten jungen türkischen Rechtsverteidigers. Schauen wir mal, was vielleicht die kommenden Wochen noch bringen. Möglicherweise gibt es ja tatsächlich die Überlegung beim BVB dann einen Transfer für die Rechtsverteidigerposition vorzuziehen.
Genau das ist es. Deswegen, Olli, wir haben jetzt beide tatsächlich vergessen, unsere Rubrik anzumoderieren. Das machen wir jetzt mal kurz und gehen auf die Frage dann mal kurz ein. Hier kommt unsere Rubrik, die
Frage der Woche.
Ja, und die kommt von Levi. Levi schreibt auf Twitter, erstmal Levi, was hast du eigentlich für ein Profilbild da? Jedes Mal, wenn du eine Frage stellst, denke ich mir, was ist das? Olli, man sieht einen Marco Reus, der eine Harry Potter Brille aufhat und ein blaues Kostüm trägt. Also ich frage mich jedes Mal, woher dieses Foto ist. Ich schicke dir das mal zu, Olli. Und dann muss uns der Levi mal irgendwann beantworten, ob er das selbst gemacht hat oder ob das der Reus mal wirklich irgendwann anhatte. Naja, die Frage von Levi, denkst du, wir holen dann noch einen Rechtsverteidiger? So, ganz einfach gefragt, wir haben es ja eben schon ein bisschen versucht anzureißen, versucht zu thematisieren, es gibt den ein oder anderen Namen, du hast es eben genannt, türkischen Rechtsverteidiger, ein Talent, Kalioglu von Fenerbahce Istanbul, der auf dem Zettel sein soll, es gibt aus Belgien Gerüchte über Julien Duranville, der ein paar Jahre jünger ist, ich glaube, jetzt ist der BVB natürlich der Moment auch, in dem es viele Berater gibt, viele Zeitungen gibt, die Namen reinwerfen. Das wird immer auch genutzt oder versucht zu nutzen, dann auch von manchen Seiten, um Interesse zu heucheln. Der BVB hat sich schlussendlich noch nicht entschieden, ob man was machen will, ob man was machen wird. Man denkt natürlich jetzt drüber nach. Man berät natürlich darüber, wie man mit der ganzen Situation umgehen soll. Es sind jetzt ungefähr noch 2 Wochen, bis das Transferfenster schließt. Klar ist auch, Wintertransfers, die vielleicht ein halbes Jahr helfen, das ist alles immer nicht ganz so einfach. Das muss auch passen. Klar ist, man hat hinten rechts eine Option weniger mit Meunier. Du hast es angesprochen, der ist normalerweise ein Stammspieler. Ganz klar. Hinten rechts wird man wahrscheinlich auf Niklas Süle aushilfsweise dann greifen. Das hat in der Vergangenheit schon gar nicht so schlecht funktioniert. Aber dann ist natürlich auch klar, wenn in der Innenverteidigung was passiert mit Hummels oder mit Süle oder mit Schlotterbeck, was ja auch immer mal ganz schnell passieren kann, gerade jetzt in den Wochen, die kommen, du hast Pokal, du hast Chelsea, die Champions-League-Spiele, die ganz, ganz richtungsweisend sein werden. Also da muss man natürlich top gerüstet und top vorbereitet sein. Und dann für hinten rechts, da dann wird es dann irgendwie auch schon eng, ne? Also Süle, Wolf, Morey, ja, der noch nicht ganz bei 100% ist, also man macht sich da jetzt schon Gedanken ich würde es nicht ausschließen, dass man zumindest darüber nachdenkt, dass vielleicht was passieren könnte.
In der Tat. Und möglicherweise kommt es dann tatsächlich dazu, dass Ferdi Kadıoğlu ist ein deutsch-niederländischer Rechtsverteidiger, der auch beispielsweise einige Einsätze in den U-Nationalmannschaften der Niederlande hatte, bevor er sich dann für die Türkei endgültig entschieden hat, mittlerweile auch aktueller türkischer A-Nationalspieler ist. Allerdings, der steht noch für 3 weitere Saisons, neben der aktuellen Saison bei Fenerbahçe Istanbul unter Vertrag. Also der wird dann auch nicht zum Nulltarif zu haben sein. Schauen wir mal, was die Zukunft da noch bringen wird. Und kommen wir jetzt mal auf ein Thema, was ja in der Woche, Patrick, in der wir in Marbella waren, eigentlich fast so ein medialer Dauerbrenner gewesen ist. Nämlich die Zukunft von Youssoufa Moukoko. Die ist ja immer noch offen, nach wie vor. Ist der Stand der Dinge, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus und nach wie vor ist noch keine Einigung erzielt worden, ob er über das Saisonende hinaus in Dortmund bleibt. Und eigentlich ist es ein Thema, über das schon so viel gesagt worden ist, dass es einem fast schwerfällt, noch was Neues hinzuzufügen. Was ich nur auffällig fand in Marbella, und wir haben ja eben auch über seine sportliche Entwicklung gesprochen, das Thema scheint nicht spurlos an dem Jungen vorbeizugehen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Denn auch wenn es zuletzt hieß, nachdem englische Zeitungen davon berichtet haben, dass namhaftere Interessenten aus der Premier League, da wurden Namen genannt, Newcastle, Chelsea, so ein bisschen auf Abstand gegangen sein sollen. Man muss schon aufpassen, finde ich, dass es bei dieser Personalie am Ende nicht nur Verlierer gibt. Denn ein bisschen Porzellan ist schon zerschlagen worden, dadurch, dass Zahlen in die Öffentlichkeit gelangt sind, was angeblich das Moukoko-Lager von Borussia Dortmund verlangen soll. Und diese Zahlen ja bei den Fans, bei den Anhängern nicht unbedingt, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit Wohlwollen aufgenommen worden sind. Ist eine sehr, sehr schwierige Situation und ich kann eigentlich nur im Interesse aller Seiten, also des Spielers und des BVB, hoffen, dass dieses Problem, dass diese offene Frage relativ schnell gelöst wird. Und deshalb die Frage an dich, Patrick. Glaubst du an eine schnelle Lösung, was die Zukunftsfrage Youssoufa Moukoko angeht?
Ja, also das glaube ich schon. Sebastian Kehl hat ja schon vor dem Start in Marbella gesagt, wir wollen zeitnah eine Lösung finden. Moukoko, du hast angesprochen, an dem geht das ganze Theater nicht spurlos vorbei. Die Berichte, die es dann auch aus England gab, dass der ein oder andere Verein abgesprungen sein soll jetzt. Dann die Fans, die ihn jetzt so ein bisschen auch vielleicht da hinstellen als jemand, der den Verein ausnehmen will. Das sind alles Sachen, die dem Spieler selbst natürlich nicht gefallen. Er möchte am liebsten beim BVB bleiben, er möchte am liebsten Ruhe in diese ganze Geschichte reinbekommen und wir haben es ja berichtet, in Marbella ist man sich ein entscheidendes Stück näher gekommen in den Gesprächen. Patrick Williams war da, der Berater, hat sich mit Sebastian Kehl dann im Don Pepe Gran Melia in einem Teamhotel getroffen, Hans-Joachim Watzke, und so wie wir das gehört haben, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Das Ding müsste, wenn es jetzt nicht eine große Wende geht, durchgehen. Und ich rechne damit, du hast mich jetzt eben gefragt, Olli, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung im Moukoko-Poker bekommen und dass dann vor dem Spiel gegen Augsburg Ruhe reinkehrt und er weiterhin Spieler des BVB sein wird. Und das ist, glaube ich, der Wunsch aller Parteien. Und nach langem Zehen, Ringen und hin und her wird es, so würde ich mich jetzt festlegen, dann auch dazu kommen. Aber man weiß am Ende nie, das ist ein offener Vertragspoker, was doch noch Verrücktes passiert, was doch noch am Ende um die Ecke kommt. Ich nehme nur ein Beispiel, Mykhailo Mudryk, ein Spieler aus der Ukraine von Schachtar Donetsk, der war sich vor 6-7 Monaten war das mit Bayer Leverkusen einig, da soll es um Wechsel um 20 Millionen Euro gehen, jetzt wechselt er für 100 Millionen Euro nach Chelsea, also so schnell kann das dann in ein paar Monaten oder in ein paar Tagen auch gehen. Aber malen wir jetzt den Teufel nicht an die Wand. Ich gehe davon aus, dass es klappen wird mit Moukoko und dass dann Ruhe in diese ganze Geschichte reinkehrt. Und ich glaube, das ist dem Spieler und auch dem Verein zu wünschen, Olli.
Definitiv. Denn wie gesagt, der Eindruck, den man da in Marbella bekommen könnte, das war schon der, dass er nicht ganz frei ist aktuell im Kopf. Und wir alle können uns ja auch noch gut erinnern, wie schwer es Youssoufa Moukoko in der vergangenen Saison gefallen ist. Das war ja seine erste Saison, die er dann bei den Profis verbracht hat. Und dass er sich sehr schwer damit getan hat, sich in diesen erwachsenen Fußball hineinzufinden. Und dass man häufig bei ihm auch den Eindruck hatte, dass er sich Gedanken über andere Dinge macht, die ihn auch irgendwo belastet haben. Also wie gesagt, hoffen wir das Beste davon und hoffen wir, dass diese Debatte über diese vielen, vielen Zahlen, die da kursierten, die natürlich schon ein bisschen Porzellan zerschlagen haben bei den BVB-Anhängern, logisch, weil der Eindruck, der da nach außen vermittelt wird, ist ja häufig derjenige, der sagt, oh Mann, der kommt gerade aus der Jugend heraus und pokert jetzt schon ganz hart mit dem Verein, der ihm im Prinzip ja erst diesen Karrieresprung, den er ja trotz allem schon gemacht hat, man darf ja nie vergessen, hat es ja sogar bis in den WM-Kader geschafft, dass die Moukoko-Seite gegenüber dem BVB da so ein bisschen undankbar ist. Das ist meistens nie gut. Diese Nebengeräusche, die können auch den Status eines Spielers nachhaltig schädigen. Darüber gibt es leider Gottes in der Geschichte der Fußball-Bundesliga mehr als genug Beispiele. Soweit also zum Thema Moukoko, was wir hoffen, zumindest in Bezug auf diese Vertragspokerei in absehbarer Zeit abschließen zu können. Vielleicht, das wäre ja gar nicht so schlecht, könnten wir dann in der kommenden Ausgabe der Dortmund-Woche letztmalig über diesen Vertragspoker, der dann endgültig ad acta gelegt sein wird, berichten. Aber wie gesagt, Patrick hat's gesagt, man weiß es nie. Ja, blicken wir noch mal kurz nach vorne. Ich habe mal nachgerechnet, 71 Tage wird sie gedauert haben, die Bundesliga-Winterpause, so lange wie, ich glaube, noch nie in der Geschichte, bis dann tatsächlich der Ball im Signal Iduna Park wieder rollen wird gegen den FC Augsburg, ein Gegner, der eigentlich nie ein Lieblingsgegner für irgendeine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga sein kann, weil es eine extrem nicklige Mannschaft ist, weil es eine Mannschaft ist, momentan auf Tabellenrang 14, die unangenehm sein kann, eine extrem körperbetonte Spielweise an den Tag legt, eigentlich wie prädestiniert, um technisch versierten Mannschaft so ein bisschen die Spielfreude zu rauben. Sie haben sich auch nochmal verstärkt in der Winterpause, die Augsburger haben einen neuen Linksverteidiger geholt mit David Colina und sind dann auch in Bezug auf einen neuen Stürmer David Biello fündig geworden. Dion Biello, auch ein Kroate. Also ich bin mal gespannt, was das für ein Spiel geben wird gegen den FC Augsburg. Was ist so dein Grundgefühl, Patrick? Was kann gegen Augsburg erwartet werden? Was kann vom BVB in der restlichen Bundesliga-Saison erwartet werden?
Gut, gegen Augsburg alles außer ein Sieg zu Hause wäre eine Riesenenttäuschung. Die Mannschaft ist fit, die Mannschaft ist voll im Saft, die Mannschaft hat den ein oder anderen Rückschlag, den es auch natürlich bei den deutschen Nationalspielern gab, bei der WM weggesteckt, ist im Vollbesitz der Kräfte, jetzt mal Meunier ausgenommen. Und deswegen würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall einen Sieg fordern kann. Man darf ja auch nicht so ganz vergessen, man steht auf dem 6. Tabellenplatz. Das ist natürlich alles andere als gut. Es sind aber gerade mal 2 Punkte bis nach vorne. Klar, 9 auf die Bayern. Ich glaube, die wird man ziemlich sicher nicht mehr einholen. Aber zumindest die 2 Punkte, die wird man aufholen. Ich glaube, am Ende der BVB wird in die Champions League kommen. Das ist das große, ersehnte Ziel. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass es nicht der 2. Platz sein wird am Ende, sondern der 3. Aber mal schauen, ob die Spieler uns eines Besseren belehren, Olli. Jetzt habe ich es eben angesprochen. 9 Punkte war der Rückstand oder ist der Rückstand aktuell. 9 Punkte, das ist so eine Geschichte, Olli, die gab es ja schon mal, nur irgendwie andersrum, ne?
Flashback der Woche.
Ja, genau. Und zwar bin ich darauf gekommen, du hast es ja eben schon gesagt, ich habe ein Interview mit Niki Süle geführt. An dieser Stelle ist wirklich ein interessantes Interview. Denn er spricht in diesem Interview nicht nur über den BVB, sondern er spricht auch über die Erfahrungen, die er in Katar gemacht hat mit der deutschen Nationalmannschaft. Er sagt und schildert das auch recht eindrücklich, wie es schon für die deutsche Nationalmannschaft ein Problem gewesen ist, dass es so viel politische Themen wie nie, zumindest hier in Deutschland, rund um eine WM gegeben hat, die dann in die Mannschaft auch hineingewirkt haben. Und er sagt an einer Stelle auch, ja, ich meine, uns Fußballern wird ja auch oftmals nicht zu Unrecht die Erinnerung mit auf den Weg gegeben, Mensch, konzentriert euch doch auf Fußball. Und er sagt auch, ja, wir hätten es gerne getan, aber es gab halt sehr, sehr viele Nebengeräusche, die leider Gottes dann auch reichlich Konzentration von der deutschen Nationalmannschaft abgezogen haben. Also interessantes Interview ist in der Welt am Sonntag erschienen. Wenn ihr Lust habt, guckt gerne rein. Kann man, denke ich, wirklich, ist jetzt kein Eigenlob, weil ich es geführt habe, aber dank Niki Süle, der auch recht natürlich erzählt, ganz gut lesen. Aber er hat mich auf die Idee gebracht, weil er mich daran erinnert hat, es hat ja schon mal eine Saison gegeben, wo eine Mannschaft 9 Punkte Vorsprung gehabt hat und am Ende dann doch nicht Meister geworden ist. Die BVB-Fans werden sich schmerzlich erinnern, es hat sich um Borussia Dortmund gehandelt, nämlich in der Saison 2018-19. Niki Süle hat damals noch für den FC Bayern gespielt, daher hatte er das auch noch gut in Erinnerung. Und zwar hatte Borussia Dortmund in der Saison 18-19, Trainer war Lucien Favre, tatsächlich 9 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern und zwar nach exakt 15 Spieltagen. Als es dann tatsächlich in die Winterpause ging mit dem 17. Spieltag, da war der Vorsprung so ein klein bisschen schon abgeschmolzen, betrug nur noch 6 Punkte, aber war immer noch relativ komfortabel. Doch dann passierte das, was ja eigentlich nicht passieren durfte. Es wurde der komplette Vorsprung verspielt und am Ende wurde der FC Bayern deutscher Meister. Und ich habe noch mal so ein bisschen in den Erinnerungen gekramt und auch mal so ein bisschen gegoogelt, um mir das noch mal vor Augen zu führen. Was waren eigentlich so die Gründe, die dazu geführt haben, warum Borussia Dortmund diesen Vorsprung verspielt hat? Denn da kann man, finde ich, auch Rückschlüsse drauf ziehen, was eine Mannschaft vielleicht tun muss, wenn sie im umgekehrten Fall eine Aufholjagd hinlegen muss. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, dass Borussia Dortmund den FC Bayern von der Tabellenspitze noch abfangen wird, aber die aktuelle Tabellenkonstellation, die schreibt natürlich vor, dass wenn man in die Champions League kommen will, dass man gleich auf eine ganze Reihe von Vereinen Punkte gut machen muss. Natürlich die Bayern vorneweg, wahrscheinlich schon außerhalb der Konkurrenz irgendwo. Aber der SC Freiburg, 30 Zähler. Ich habe die da auch, die waren auch in Andalusien im Trainingslager besucht. Ich hatte bei denen den Eindruck, die sind relativ relaxed, die arbeiten ruhig und konzentriert, die werden durch nichts gestört. Es fahren kaum Journalisten mit, es fahren kaum Fans mit. Die wissen, sie haben nichts zu verlieren. Mich würde es nicht wundern, wenn der SC Freiburg auch am Ende in der Champions League tatsächlich stehen wird, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. RB Leipzig, schwach gestartet, mittlerweile 28 Punkte, also auch vor Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Union Berlin. So, die Fehler, die Borussia Dortmund damals in der Saison 2018-19 gemacht haben, die lassen sich im Wesentlichen, finde ich, dadurch festmachen, dass die Überzeugung gefehlt hat und dass man sich durch Rückschläge aus der Bahn hat werfen lassen. Es bröckelte eigentlich so richtig ab dem 9. Februar. Damals spielte Borussia Dortmund zu Hause gegen die TSG Hoffenheim und man führte, es war der 4. Rückrundenspieltag, nach 75 Minuten mit 3:0 und am Ende hieß es 3:3. Da kamen die ersten Zweifel auf. Dann gab es ein ganz peinliches 0:5 in München, weitere Nackenschläge, 2:4 im Revierderby gegen den FC Schalke 04, auch nochmal ein Spiel gegen Werder Bremen, wo Borussia Dortmund 2:0 führte und es trotzdem nicht ins Ziel gebracht hatte. Am Ende hieß es 2:2. Also man ließ sich durch einfache Fehler oder durch ein Gegentor oder von mir aus auch durch einen falschen Schiedsrichterpfiff einfach aus dem Konzept bringen. Und das war die Saison, in der damals so diese Debatten entstanden sind, die anschließend fast so was wie ein ständiger Begleiter des BVB geworden sind, über fehlende Mentalität der einzelnen Spielern. Man muss alles tun in den verbleibenden Bundesligaspielen, um diese Debatten zu vermeiden. Man darf sich niemals aus der Bahn werfen lassen. Natürlich wird Borussia Dortmund nicht alle restlichen Spiele gewinnen, aber selbst wenn es Niederlagen gibt, es darf anschließend niemals eine Debatte über Mentalität geben, weil das würde bedeuten, dass da irgendwas wieder auseinanderflattert. Man kann es natürlich auch personalisieren, damals in der Saison. Witzel und Delaney, die haben für ein sehr stabiles Fundament im defensiven Mittelfeld gesorgt in der Hinrunde. Die waren in der zweiten Hälfte nicht mehr so stabil. Und ansonsten gab es die üblichen Probleme, die sich bei Borussia Dortmund wiederholen. Marco Reus, starke Hinrunde. In der Rückrunde konnte er nur 9 von 15 Spielen absolvieren, sodass man am Ende, obwohl man mit Paco Alcácer, der 18 Mal geknipst hat in der Saison, auch einen sehr gut funktionierenden Torjäger gehabt hat, so verspielte man dann am Ende tatsächlich die wahrscheinlich größte Meisterschaftschance der letzten Jahre seit dem Abgang von Jürgen Klopp. Andererseits, es gibt auch Beispiele in der Geschichte von Borussia Dortmund, wo Aufholjagden und das ist ja das Stichwort für den BVB im Hinblick auf die Rückrunde, es muss eine Aufholjagd her, wo Aufholjagden funktioniert haben. Edin Terzic, der kann davon berichten, Saison 2020-21, am 11. Spieltag gab es dann dieses 1:5 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Terzic übernahm von Lucien Favre und damals, Patrick, da kannst du dich auch noch dran erinnern, denn das ist ja noch nicht so lange her. Da hat ja auch nicht auf Anhieb sofort alles funktioniert. Aber tatsächlich nach der Winterpause war die Mannschaft dann so weit, dass sie stabil genug war. Man hatte einen Kapitän mit Marco Reus, der wirklich leistungstechnisch vorangegangen ist. Man schaffte es in die Champions League und am Ende gab es ja dann sogar noch, wie sagen die Engländer, Silverware, in dem der DFB-Pokal gewonnen werden sollte. Also frei nach Niki Süle, noch ist nichts verloren. Ein Appell sozusagen an den BVB, an die Spieler, an Edin Terzic. Da noch nichts verloren ist, geht's an, packt's an. Wer weiß, was diese Bundesliga-Saison nicht doch noch an Positiven für Schwarz und Gelb zutage fördern kann.
Ja, schauen wir mal, Olli. Vielen, vielen Dank für den Exkurs, für deine Rubrik, den Flashback. Hier erinnere ich mich auch noch dran, ne? Der DFB-Pokalsieg vor leeren Rängen. Also das war echt eigentlich ein trauriges Erlebnis, wenn man da mal überlegt, was los gewesen wäre vor vollem Haus in diesem tollen Stadion. Ich mag das Olympiastadion ja sehr, wenn es denn voll ist für große Anlässe. Naja, schauen wir auf jeden Fall mal, was die Saison noch so für den BVB übrig hat und auch für uns. Ich bin da sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Olli, weißt du, was mir vorhin aufgefallen ist? Wir haben Verlierer und Gewinner genannt. Weißt du, wer bei Verlierer fehlt?
Bei Verlierer?
Wir Journalisten. Im Kick hätten wir auch, so selbstkritisch sind wir, hätten
das
wir auch reinnehmen
richtig,
können.
Aber ne? Auch für uns gilt, was für alle anderen gilt, eine Momentaufnahme. Das kann schon bald wieder anders
absolut
aussehen.
Ja, vielleicht müssen wir einen Trainer entlassen, ja, und dann irgendwie dafür sorgen, dass der Schalter nochmal umgelegt wird. Reset, neuer Impuls.
Ja, aber Jesko war ein guter Trainer, an dem hat es nicht gelegen. Ne?
Absolut, Jesko von Eichmann, unser Trainer von Sky, ihr kennt ihn, der organisiert das Ganze auch immer mit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Spaß hatte auch der ein oder andere Spieler in Marbella. Olli, das ist ja auch für die Spieler nicht ganz unwichtig gewesen, für Teambuilding, auch in der Sonne zu schuften, aber abends vielleicht mal loszuziehen. Die Mannschaft war auch unterwegs. Salih Özcan hatte Geburtstag. Übrigens die ganz coole Konstellation, quasi Salih Özcan hat Geburtstag und man kann reinfeiern in den Geburtstag von Emre Can. Also das haben die natürlich auch genutzt. Die Jungs waren unten am Yachthafen in Puerto Banús und sind da zusammen ausgegangen und das gehört natürlich auch
absolut
dazu und das soll auch dazugehören. Alles, was hilft, dass die Mannschaft irgendwie bei Laune gehalten wird und zusammengeschweißt wird dann für die wichtigen Spiele, die jetzt noch anstehen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht und freue mich dann auch auf den Podcast in der nächsten Woche, Olli. Und dann haben wir das erste Spiel dann hinter uns, das gegen Augsburg. Und ich bin gespannt, ob ich da mit meiner Prognose, das ist alles andere als ein Sieg gegen Augsburg eine Enttäuschung wäre und dass Moukoko bis dahin verlängert hat, richtig liege. Schauen wir mal.
Du hast ja, du lernst ja auch so ein bisschen, du hast keinen Wetteinsatz angeboten.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Wetten sind erstmal tabu. Ihr hattet es ja gesehen, ich habe meine Wette im Doppelpass eingelöst in meinem letzten Auftritt einbezahlt.
Wir haben ja auch noch eine laufen, trotzdem, da liegst du auch jetzt, wollte ich nur mal kurz dran erinnern, zum Schluss nicht ganz so gut im Rennen momentan, ne?
Nein, das stimmt. Lassen wir es dabei. Ich wünsche allen eine gute Woche, Olli. Und
dem schließe ich mich
an. Ich freue mich, dass du mich jetzt eine Woche lang nicht auf Wetten hinweisen kannst.
Das mache ich. Macht's gut, gute Woche für euch und wow. Es geht endlich wieder los am Sonntag und darauf freuen wir uns alle sehr. Macht's gut, bis dann.
Ciao, ciao, macht's gut.